Ich habe in den letzten Tagen eigentlich immer, wenn ich mit jemandem im Gespräch war, kamen wir irgendwann früher oder später auf den fünffältigen Dienst zu sprechen und auf die Frage, wo siehst du dich in dem Ganzen und was glaubst du, was das bedeutet? Und ich merke in diesen Gesprächen, dass man neben viel Interesse auch so ein gewisses Fragezeichen sieht, nämlich so, was ist eigentlich der Zugang zu diesem fünffältigen Dienst? Ich mache da ja gerne irgendwie mit, aber du musst mir schon irgendwie erklären, wie ich da reinkomme. Also irgendwie so ein Bild, als wäre das so ein Raum, den man betreten kann oder muss, oder als wäre das so ein Anzug, den man irgendwie anziehen muss, oder irgendeine Formel, die man sprechen muss, oder keine Ahnung, dass irgendwie das mit dem fünffältigen Dienst losgeht. Und heute wollen wir uns so mal mit dieser Frage näher beschäftigen, wie können wir so einen Einstieg finden in den fünffältigen Dienst, ganz praktisch als Einzelner, aber auch als Gruppe oder als Gemeinde. Ja, wo ist dieser Zugang, wo ist dieser Eingang, den wir da finden können? Und wir hatten das ja letzte Woche in der Predigt schon, dass Jesus, der ja durch Paulus jetzt uns spricht, da so ein bisschen wie dieser Antoine de Saint-Exupéry anstellt, der erzählt den Leuten nicht, wie man das Boot baut, sondern erzählt den Leuten, wie schön das Meer ist. Und genau das Gleiche finden wir im Epheserbrief. Wir kriegen nicht erklärt, wie der fünffältige Dienst im Detail funktioniert, sondern wir kriegen vorgeschwärmt, was das für wunderbare Auswirkungen hat. Und an diesen Auswirkungen können wir dann eventuell überlegen, was das dann im Detail wieder zu bedeuten hat. Und genau das werden wir heute tun. Ich lese mal die Verse Epheser 4, Vers 11 und 12 vor. Ihr könnt gerne auch in den nächsten Tagen immer wieder mal den Epheser 4 durchlesen oder auch mal im ganzen Kontext. Der ist nämlich so gestrickt, dass man immer mehr entdeckt, je öfter man ihn liest. Das kann also sein, dass man am Anfang gar nichts entdeckt, wenn man ihn liest, aber wenn du zwei, dreimal gelesen hast, wirst du merken, dass es anfängt zu leuchten und zu strahlen. Und ich lese den sehr, sehr oft oder habe den sehr oft im Kopf und merke, wie das immer und immer lebendiger wird. Da heißt es, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Und wir konzentrieren uns heute auf diese Aussage, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Wir haben letzte Woche schon gesprochen, da kommt hinten noch ein Bild aus der Schifffahrt, ja, lasst euch nicht umhertreiben, so wie ein Schiff, und haben überlegt, stellt euch mal vor, der fünffältige Dienst wäre zu Besuch auf einem Schiff, wer hätte welche Rolle, wer würde oben im Ausguck sitzen, der Prophet, wer sitzt an der Karte, der Lehrer, wer steht in der Küche oder kümmert sich um die Leute, das ist dann vielleicht eher der Hirte und so weiter. Heute haben wir das Bild vom Hausbau, ja. Die Gemeinde, der Leib Christi, soll erbaut werden. Das Wort bauen heißt oikodomeo, das heißt Haus bauen. Also beim fünffältigen Dienst kommt das Bild vom Haus bauen. Und stellt euch mal vor, ein Haus wird gebaut. Wer hat da welche Aufgabe? Stellt euch vor, der fünffältige Dienst käme vorbei und würde ein Haus bauen. Interessante Frage, oder? Ich glaube, der Apostel oder der die apostolische Begabung hat, der hat so den Dienst des Koordinierens. Das heißt, die Einzelnen, so ein bisschen wie der Architekt, so diese ganzen Gewerke zusammenzubringen, damit der Bau gelingt. Er hat auch, ja, so ein bisschen der Bauleiter, aber er hat auch so ein bisschen die Architektenfunktion. Jesus ist ja so der große Apostel, der von Gott gesandt ist, und der hat sozusagen das Reich Gottes gestartet, aber an gewissen Orten werden auch Leute beauftragt zu sagen, bring hier das Reich Gottes einen Schritt voran, fange an, habe den Mut, hier ein Haus zu bauen. Also oft ist es jemand mit apostolischer Begabung, der sich auch traut, eine Gemeinde zu gründen und irgendwo ein Haus zu bauen. Welche Rolle hätte der Lehrer? Der Lehrer würde sich um das Fundament kümmern, gesagt, das Ding muss auch stabil stehen, ja, auch wenn mal ein bisschen Wind kommt. In Deutschland kommt zum Glück nicht so viel Wind wie in anderen Teilen der Welt, aber das Ding muss trotzdem stabil gegründet sein. Der kümmert sich um das Fundament, damit es trägt. Welche Rolle hätte der Prophet? Das sind ja alles so Bilder, wo man diskutieren kann und das so oder so auch gewichten kann. Ich glaube, der Prophet hat so diese Rolle auch zu sagen, wo soll das Haus überhaupt stehen? Ja? Also ich sage, der Apostel kommt, lass uns hier irgendwo ein Haus bauen, aber dann kommt der Prophet und sagt, halt mal. Ich habe von Gott den Eindruck bekommen, dass wir hier so eine Art des Hauses bauen sollten und die sollte dort stehen. Also ob das ganze Ding ein Holzhaus oder ein Steinhaus wird, entscheidet vielleicht am Ende gar nicht der Apostel, sondern das ist vielleicht eher was Prophetisches. Und dass das Ding am Ende hält, dafür kümmert sich dann der Lehrer, sagt. Also wenn ihr das so, das muss schon richtig auf dem Fundament stehen. Ja, welche Funktion hätte der Hirte? Ist ja so ein bisschen auch in so eine Denkrichtung, auch in so eine Perspektiven reinzukommen. Wir merken, da geht es gar nicht allein um Begabung, da geht es auch um unterschiedliche Perspektiven, die haben. Ich glaube, der Hirte würde sich die Inneneinrichtung kümmern, zu sagen, das muss alles so sein, dass man da gut drin wohnen kann. Er würde auch sagen, hey, wenn da 10 Personen drin wohnen, dann müssen doch genügend Bäder sein, damit es da keinen Streit in der Dusche gibt und so weiter. Der würde sozusagen das menschliche Miteinander im Blick haben. Ja, alles ganz einfache Gedanken, um diese Dienste mal etwas voneinander zu unterscheiden. Welchen Auftrag oder welche Rolle würde der Evangelist spielen? Ich glaube, der Evangelist würde sagen, Leute, wenn ihr ein Haus baut, braucht ihr auch eine Eingangstür, oder? Ihr habt das ganze Ding, ihr seid hier irgendwie drin, habt es von innen zugemauert, macht da mal eine richtig schöne Tür rein, dass es nach außen einladen ist, dass da Leute reinkommen und geht dann auch raus und ladet die Leute in das neu gebaute Haus ein. Also, wenn wir von diesem Bild des Hausbaus herkommen, merken wir auch, dass es hier unterschiedliche Perspektiven sichtbar werden. Ich habe noch eine Beobachtung gemacht an diesem Epheser 4. Wir haben nämlich das letzte Mal gesagt, der fünffältige Dienst kommt von Jesus Christus. In den Versen ab Vers 7 heißt es, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Und dann in dem Vers 11, und er hat einige eingesetzt. Kommt von Jesus. Und wo geht es dann hin? Wo geht der fünffältige Dienst hin? Der geht auch wieder zu Jesus hin. Nämlich in dem Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Und im Vers 15, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Also, der fünffältige Dienst kommt von Jesus her und er geht zu Jesus hin. Und was wird im fünffältigen Dienst gebaut? Der Leib Christi, damit der Leib Christi auferbaut wird. Also wir kommen von Jesus her, wir gehen zu Jesus hin und in der Zwischenzeit geht es auch die ganze Zeit um Jesus. Also wenn sich jemand fragt, was ist der fünffältige Dienst, würde ich sagen, es ist von Anfang bis Ende und zwischendrin, es ist überall Jesus. Jesus, der sichtbar wird. Jesus, der sichtbar wird in seiner Art zu dienen. Und Jesus hat in seinem Dienst unterschiedliche Aspekte gehabt. Und wir können ja mal mit der Hypothese rangehen, wenn der fünffältige Dienst tatsächlich Jesus sichtbar macht, dann müssen wir im Neuen Testament alle 5 Dienste bei Jesus finden. Also wir müssen finden, dass er ein Apostel ist, wir müssen finden, dass er ein Prophet ist, dass er ein Lehrer, ein Evangelist und ein Hirte ist. Im Hebräer 3 heißt es im Vers 1, darum, ihr heiligen Brüder, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und hohen Priester, den wir bekennen, Jesus. Schaut auf den Apostel, auf den Gesandten Gottes, den wir bekennen, Jesus. Jesus ist der erste große von Gott Gesandte, der Apostel, der hierher geschickt ist, um das Werk Gottes, dieses Heil, die Erlösung zu bringen. Und wenn sich Jesus in Menschen offenbart, ja, wir sind in Christus, wir haben unsere Identität in Christus, dann fängt jeder an mit einer bestimmten, ich sag das mal, mit einer bestimmten Perspektive von Jesus auch zu dienen. Und es gibt welche, die haben das ganz groß auf dem Herzen zu sagen, Jesus, ich möchte Gemeinde bauen, ich möchte Leute zurüsten zum Werk des Dienstes, ich möchte, dass dein Reich vorankommt. Das ist eine apostolische Perspektive. Wenn wir auf den Propheten schauen, wo steht in dem Neuen Testament, dass Jesus ein Prophet gewesen sein soll? Wo sagt er das von sich? Hat da jemand eine Inspiration oder eine Erinnerung? Jesus sagt in Markus 6, Vers 4, nachdem er in Nazareth nicht wirklich gut angekommen ist, nämlich ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland. Also er spricht von sich selbst, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland. Und wenn man einige Reden anschaut, zum Beispiel im Matthäus 24, die Endzeitreden, heute aktueller denn je, das ist von Anfang bis Ende eine prophetische Rede, die Jesus dort bringt und wo er die Zukunft vorhersagt. Jesus ist ein Prophet und er offenbart sich in einigen von uns durch diese prophetische Perspektive, durch diesen prophetischen Zug, durch diese Begabung wird das sichtbar. Bei dem einen ist das eine mehr sichtbar, bei dem anderen mehr das andere. Jesus teilt jedem von uns aus, aber es hat in jedem von uns ein unterschiedliches Profil. Wo zeigt sich Jesus als Evangelist? Zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 17 sagt er, da fängt seine Predigt an, also merkt man, das ist eigentlich sein großer Schwerpunkt. Das Erste, was Jesus sagt in seiner Predigt ist, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ja? Der Ruf zur Umkehr, das ist das Erste, was von Jesus im Matthäus-Evangelium berichtet wird. Und in Johannes 14, Vers 6, so ein paar Klassiker, die jeder Evangelist auf den Lippen trägt, sind ja alles Zitate von Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Oder Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus ist der große Evangelist, der die Menschen auch zum Heil ruft und sagt, lasst euch versöhnen mit Gott, kommt her und nehmt das Angebot Gottes an, das Jesus bringt. Und in einigen von uns schwingt das ganz besonders, dieser Ruf, dass Leute Jesus kennenlernen. Dieser Ruf, dass Leute auch andere einladen. Wo taucht Jesus als Lehrer auf? In Matthäus 7, Vers 28, da ist gerade die Bergpredigt zu Ende, eine großartige Rede von Jesus. Übrigens hat Jesus im Matthäus-Evangelium 5 unterschiedliche Reden und das eine ist die Bergpredigt. Da heißt es im letzten Vers, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das heißt, da wird Jesus verglichen mit den Pharisäern, mit den Lehrern und es heißt, der lehrt noch in einer ganz anderen Qualität. Jesus wird hier als Lehrer herausgestellt. Und wo steht in der Bibel, dass Jesus ein Hirte sein soll? Im Johannes. Johannes 10, da sagt er, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also wir merken, egal welche Perspektive des fünffältigen Dienstes wir aufzeigen, es ist eine Dienstperspektive von Jesus. Und er sagt, ihr seid mein Leib und alles, was ich habe, lege ich in euch rein, aber nicht in eine Person oder in eine andere Person, sondern jeder kriegt etwas. Und wenn ihr zusammenwirkt, wenn ihr zusammen anfangt zu dienen, wird am Ende Jesus in euch sichtbar werden. So wie ein Haus langsam sichtbar wird. Ja, wir haben in Kuchen gute Bekannte, die bauen gerade ein Haus, sagen, die haben bisher einen Keller. Wenn da ein Marsmännchen kommt, sagt, das ist kein Haus, das ist nur ein Keller. Ja, aber es wird ja gebaut und es wird langsam Stück für Stück sichtbar. Und wenn wir zusammenwirken in der Gemeinde, wird das Haus, das hier gebaut wird, dieser Leib Christi Stück für Stück sichtbar. Und es ist die Einladung an jeden von uns zu sagen, ich klinke mich da ein und ich mache mich zu einem lebendigen Stein, wie Petrus das im ersten Petrusbrief beschreibt. Wir sind jetzt auf der Suche, wie kann ich so einen Zugang finden zum fünffältigen Dienst als Einzelner oder vielleicht mit meinem Hauskreis oder in einem Team oder wie können wir das auch als Gemeinde machen und haben so diese Frage, wie komme ich da rein? Ich möchte mal so ein paar Fragen, die mir gekommen sind, an den fünffältigen Dienst stellen und beantworten und wenn du merkst, du hast noch andere, kannst du mir die gern auch im Anschluss sagen und dann kann man die auch zum Beispiel in der nächsten Woche beantworten. Eine Frage, die ich auch gehört habe, ist, wie ist das mit dem fünffältigen Dienst? Es gibt ja noch so andere Gabenkataloge, zum Beispiel im Römerbrief oder im Korintherbrief. Ja? Und am Ende hat man dann 30 unterschiedliche und nicht nur 5. Ich glaube, dass der Epheserbrief, dass der fünffältige Dienst, dass es da nicht alleine um Begabungen geht, sondern es geht gleichzeitig auch um eine Perspektive. Das kam eben beim Hausbau raus, auch bei dem Bild mit dem Schiff. Das sind unterschiedliche Typen. Ja, bei den Geistesgaben, ob jetzt jemand in Sprachen reden kann, ich glaube, ganz unterschiedliche Typen können alle auch diese Gabe des Sprachengebets empfangen. Aber hier bei dem fünffältigen Dienst werden Begabungen, Charismen, so Geistesgaben beschrieben, die dann aber auch in Diensten sichtbar werden. Das ist sozusagen ein größeres Paket und das hat Jesus Christus uns gegeben und das ist etwas Vollständiges. Und alles andere können wir ruhig nebendran sehen und auch danach streben, aber im fünffältigen Dienst wird es dann in der einen oder anderen Weise zugeordnet. Es ist auch die Frage, was ist jetzt vom fünffältigen Dienst eigentlich übernatürlich und was ist da natürlich? Ja, wird dann plötzlich einer ping mit seiner Bekehrung zum Hirten oder ping mit seiner Bekehrung zum Lehrer? Ich glaube, dass im fünffältigen Dienst ganz viel schon im Menschen angelegt ist. Also ein Paulus hat seine strategische internationale Ausrichtung schon vor seiner Bekehrung gehabt. Das sieht man bei seinen Angriffen auf die Gemeinde. Also der fünffältige Dienst hat etwas, was Gott in seiner Schöpfung schon in uns reingelegt hat. Jemand, der in der Gemeinde als Christ, als Hirte tätig ist, wird in aller Wahrscheinlichkeit vorher auch schon die Perspektive eines Hirten gehabt haben. Jemand, der auch eine große Orientierung hat, andere Leute anzuleiten, wird das wahrscheinlich auch schon vorher gehabt haben. Das heißt, Gott hat hier in seiner Schöpfung etwas angelegt, was er dann aber mit seinem Heiligen Geist füllt und ausrichtet und in diesen fünffältigen Dienst mit einbringt. Das bedeutet, der fünffältige Dienst ist von Gott gegeben, er ist durch und durch übernatürlich, aber wir sind als Menschen von Gott geschaffen und haben da auch ja schon etwas, ich sag mal, was Übernatürliches drin, auch wenn da der Geist Gottes noch fehlt. Ist auch die Frage, hat jeder einen Dienst oder mehrere Dienste? Bin ich jetzt der Hirte oder bin ich der Evangelist? Ich glaube, dass das ähnlich ist wie mit den Charaktertypen. Ich habe das letzte Woche schon anklingen lassen. Da gibt es ja auch die dominanten, stetig gewissenhaften und initiativen Typen. Und manche sind da ganz einseitig und andere sind eher ein Gemisch aus allem. Wir hatten es auch mit den Reagenzgläsern. Ich glaube, dass jeder von allem mindestens ein bisschen hat. Aber wir haben auch von ein oder zwei Sachen mehr. Da hat Gott uns einfach mehr reingefüllt und das gilt es zu entdecken, das gilt es auch zu fördern und das gilt es freizusetzen. Das, was Gott in dich reingelegt hat. Und wenn du merkst, ich habe was Evangelistisches und was Hirtenmäßiges und ich habe keine Ahnung, was jetzt das Stärkere von beiden ist, dann sei einfach in beidem aktiv und lebe beides und du wirst irgendwann merken, dass Gott es zusammenfügt und dass es eine Sache wird mit einem besonderen Profil. Also es gibt Leute, das sind Hirten mit einer evangelistischen Seite, es gibt aber auch Lehrer mit einer prophetischen Seite, es gibt auch Propheten, die noch eine Hirtenbegabung dabei haben. Also ihr merkt, auch wenn das ein fünffältiger Dienst ist, ist es am Ende etwas ganz Individuelles, weil Gott hat uns nicht nur beim Daumenabdruck perfekt und individuell gemacht, sondern auch unser Dienstabdruck sozusagen ist am Ende etwas ganz Individuelles, auch wenn man es in diesen fünf Diensten schon im Großen zusammenfassen kann. Und was auch etwas ganz Wichtiges ist, ist die Frage, wie man das Ganze erkennt. Das ist ein Wachstumsprozess. Also wenn man einen Birnenbaum und einen Eichenbaum hat und pflanzt die, also man hat sozusagen die Samen und die sind gerade eben so aus der Erde rausgekommen, glaube ich, ist es relativ schwierig, die beiden voneinander zu unterscheiden. Ja, man sieht noch keine Früchte, man sieht noch keinen Stamm, man sieht vielleicht schon die Blätter und weiß, wie ein Eichenblatt aussieht. Also wenn sowas ganz klein ist, ist das schwer zu unterscheiden. Wenn es aber größer wird, wird es immer leichter. Und so ist es mit diesen Diensten auch. Wenn die in uns anfangen zu wachsen und größer werden, wird es immer offensichtlicher und einfacher zuzuordnen. Und wir leben heute in einer Zeit und in einer Realität, und es ist in unserer Gemeinde leider im Moment noch nicht anders, dass viele dieser Dienste und Gaben noch in einem Entwicklungsstadium des Anfangs sind. Das ist nicht schlimm, es wäre nur schade, wenn das nächstes Jahr um die Zeit immer noch so wäre. Viele von uns sind in ihren Diensten in einem Entwicklungsstadium des Anfangs. Ich habe in einem Buch gelesen, da schreibt, unsere Gemeinden sind Gabenfriedhöfe. Ja? Es sind einfach viele Gaben, die liegen hier rum, ungenutzt. Wenn die Leute fragen, nee, habe ich nicht und die mache ich nicht mit. Aber das ist, wenn es denn bei uns der Fall gewesen sein soll, Vergangenheit, weil wir sagen, Herr Jesus, du bist hier, du lädst uns ein und wir sind offen und wir wollen, dass du das, was du uns hast, auch freisetzt. Das ist so ein Dreiklang, dieses Finden, Fördern und Freisetzen. Harald, kannst du mir mal kurz das Buch, das da in der Tasche ist, hochreichen? Das wäre sehr lieb. Wenn wir in unseren Text reinschauen, da heißt es ja, dass die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Lass uns mal einen Moment drauf schauen, was es bedeutet, dass es erbaut wird, dass wir das anfangen zu entdecken und zu finden. Wir haben in unserer Gemeinde, ich möchte mal so ein paar unterschiedliche Beispiele nennen, die alle die Absicht haben, dass man diese Denkweise dahinter so etwas mehr verinnerlicht. Wir haben in der Gemeinde ja so eine Gemeindestruktur gehabt mit unterschiedlichen Bereichen. Da gibt es die Anbetung, da gibt es die Gemeinschaft, da gibt es die Evangelisation, den Dienst und die Jüngerschaft. Das sind 5 Aufträge aus dem Neuen Testament. Mal meine Frage, welche Dienstbegabung gehört denn zu welchem Auftrag? Fangen wir mal ganz einfach an. Welche Dienstbegabung gehört zur Evangelisation? Evangelisation. Welche Dienstbegabung gehört zum Auftrag der Gemeinschaft? Der Hirtendienst. Es ist immer eine Gewichtung, ja, also man kann das auch, genau. Welche Dienstbegabung gehört zur Anbetung? Das Prophetische. Man kann das immer diskutieren, aber ich sage, das geht ja um Schwerpunkt. Das ist wirklich mit einem groben Pinsel gemalt. Das Prophetische zieht in die Anbetung. Wer hat das auf dem Schiff? Das ist der, der oben im Ausguck steht. Jüngerschaft. Lehre. Genau, das ist der, der das Fundament legt. Und das Apostolische, wo schlägt sich das nieder? Das schlägt sich nieder im Dienst. Also Dienst war bei uns immer so ein Verständnis, das ist so ein bisschen Hausmeister und Technik oder so, kann man da ja gerne mit reinpacken. Aber dieses Ding, auch Leute in den Dienst reinzuführen, das ist tatsächlich auch so ein Kernauftrag an das Apostolische. Bring die Leute zusammen, dass jeder seinen Platz findet, kümmere dich darum, dass jeder auch seinen Dienst entdeckt. Und wir merken, dass wir an einigen Stellen schon Entwicklungsschritte gegangen sind. Woanders merken wir, wir sind noch am Anfang und es klemmt noch ein bisschen. Ist nicht so schlimm. Schade wäre nur, wenn es nächstes Jahr um die Zeit noch genauso wäre. Wichtig ist, dass wir hier offen sind und einen Schritt nach dem anderen gehen. Es gibt ein schönes Beispiel. Stellt euch vor, ein Unfall ist passiert und der fünffältige Dienst, ich sage das jetzt mal so pauschal, kommt am Unfallort vorbei. Dahinter steckt jetzt eine Beobachtung. Diese Dienste sind nicht nur Begabungen, sondern das sind auch Lebensperspektiven. Wir hatten es vorhin, Mats hat es erwähnt, das, was man mag, das, wonach man sich sehnt, das ist so ein Stück die Lebensperspektive. Es gibt Leute, die haben eine Lebensperspektive, da fehlt die Begabung, das kommt leider auch manchmal vor. Aber es gibt schon einen Zusammenhang. Das heißt, wenn du das bei dir entdeckst, ist es möglich, dass da Gott auch die ganze Begabung dran gelegt hat. So wie ein kleines Eichenbäumchen schon ein erkennbares Eichenblatt hat, obwohl es noch ganz wackelig da steht. Stellt euch mal vor, es ist ein Unfall passiert, ein Autounfall, ein paar Autos sind zusammengefahren, es hat auch Verletzte gegeben und ein Hirte käme des Weges. Was würde er tun? Der Hirte würde jemanden sehen, der blutet und er würde sich zu ihm setzen, er würde sein Haupt in seine Jacke betten und würde sich um ihn kümmern. Er wüsste wahrscheinlich nach ein paar Minuten den Namen, würde ihn begleiten und die Telefonnummern austauschen und eine Woche später nochmal anrufen und fragen, wie es denn geht. So jemand, so eine ganz persönliche Zuwendung zum Einzelnen. Stellt euch mal vor, das ist alles ein bisschen grob gezeichnet, aber es weckt trotzdem so Perspektiven, weil es kann sein, dass du sagst, genau so denke ich, wenn da jemand ist, ich würde sofort zu einem hinrennen, koste es, was es wolle und würde mich um ihn kümmern. Wenn ein Lehrer des Weges käme, der würde vielleicht mit etwas Distanz stehen bleiben, würde das Ganze analysieren, sagen, diese Autos sind so zusammengefahren, da ist eine Bremsspur, da ist eine Ampelschaltung, da ist vielleicht eine tiefstehende Sonne. Wie ist dieser Unfall passiert und was müssen wir tun, dass da in Zukunft kein Unfall mehr passiert? Brauchen wir vielleicht eine Schule für Fahrtraining hier in der Region, dass die Leute unterrichtet werden, dass sowas in Zukunft nicht passiert? Jemand mit einer völlig anderen Perspektive Und der Hirte würde vielleicht sagen, sag mal, kannst du mal auch mal kommen und dich hier um die Leute kümmern? Wenn der Hirte weggeht, am nächsten Tag knallt es an der gleichen Kreuzung vielleicht wieder. Wenn der Hirte weggeht, der sorgt dafür, dass das nicht passiert. Also beide haben einen Auftrag, den wir wertschätzen können. Was passiert, wenn ein Evangelist am Unfallort aufschlägt? Um was sorgt der sich? Der sorgt sich um das Seelenheil. Ja, wenn da irgendwo einer im Auto einen Fisch hinten drauf hat, sagt er, den könnt ihr ruhig drin lassen, der ist gerettet, aber zu dem anderen, da müssen wir noch mal hingehen, dem muss ich noch das Evangelium bringen. Ja, da würde vielleicht der Hirte sagen, wie kann man so, das hat ja schon fast was Makaberes, aber das ist so ein bisschen die Perspektiven auch der Evangelisten, die sagen, ich kümmere mich doch um die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und es kann sein, dass dich das antreibt, dass du irgendwo hinkommst und merkst, mein Herz schlägt für die, die sagen, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Was passiert, wenn ein apostolisch Begabter an den Unfallort kommt? Er sieht 3 Autos, 4 Verletzte, Gefahr ist noch fließender Verkehr. Was brauchen wir? Wir brauchen 2 Krankenwagen, wir brauchen ein Feuerwehrauto, wir brauchen einen Hubschrauber. Wer holt die? Sagt, kannst du das da absperren? Kannst du das machen? Kannst du das machen? Der koordiniert. Ist es so, dass dieser Unfall auf eine gute Weise auch gesichert und vorübergehen kann? Und wenn du jetzt überlegst, welche Perspektive dir am nächsten ist, kann es bei vielen sein, ups, ich habe ja eine apostolische Perspektive. Ups, ich denke ja wie der Evangelist, ich komme mir dabei vielleicht ein bisschen rücksichtslos vor, aber irgendwo das einfach mal wahrzunehmen und sich zu vermerken, ja, das ist ja nicht der Beweis dafür, dass man diesen Dienst jetzt hat, sondern das ist einfach ein kleiner Hinweis, dass man darauf achtet. Und wir wollen ja auch ins Gespräch miteinander kommen und sagen, bei diesem komischen Bild mit dem Unfall denke ich, dass ich eher dieser Typ gewesen bin. Und wie kann man so einen Dienst finden? Wie kann man das finden? Was können wir tun, um so einen Dienst zu finden? Ich glaube, es ist gut, einfach ins Gespräch zu kommen. Es ist auch gut, mal jemanden zu fragen, zu sagen, hey, ich möchte gerne mitdienen, aber wie soll das gehen und was glaubst du, wo ich bin? Man kann auch mal zu so einem Treffen gehen, ja, da treffen sich die Hirten, da gehe ich mal hin, da treffen sich die Propheten, da gehe ich mal hin. Keine Angst zu haben, in Kontakt zu kommen. Und auch keine Angst zu haben, dass man vielleicht irgendwo einen Weg geht und am Ende merkt, war doch nichts. Ja, ich wollte früher auch gern Lobpreisleiter werden. Ich habe mir eine Gitarre für fast 1000 Mark damals gekauft, habe geübt und bin nicht besser geworden. Und irgendwann habe ich gemerkt, liegt vielleicht daran, dass ich doch nicht begabt bin. Ja, ist nicht einfach. Also für alle, die in so einer Sackgasse feststecken, den Rückwärtsgang zu finden, ist gar nicht so einfach. Aber es ist dann gut, wenn Gott sagt, ich habe dich aber woanders begabt. Und wenn du das entdeckst, dann geht die Post ab. Ja, also nicht über diese Wand ärgern, die vor ihm ist. Es könnte wirklich sein, dass Gott sagt, ich habe was anderes für dich. Wie können wir das fördern? Wie können wir diese Dienste fördern, dass sie anfangen, in uns zu wachsen? Nehmen wir das Beispiel Musik, wenn man jemanden entdeckt hat, sagt, hey, du kannst doch das Instrument spielen oder singen, das ist so das Finden, ja. Das Fördern wäre dann zu sagen, komm doch mal mit in eine Probe und spiel mal mit. Vielleicht spielst du auch mal am Sonntag mit oder komm mal in die Jugendmitarbeit zu sagen, der könnte Mitarbeiter sein, das ist so ein Finden und dann komm doch mal mit in eine Mitarbeiterbesprechung. Das ist dann so das Fördern. Und Wie können wir uns da fördern? Das ist ja einmal, dass man sich selbst fördern kann, aber man kann auch andere entsprechend fördern. Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich mich in einem Bereich fördern will, dann fange ich an, Bücher zu lesen und Seminare zu besuchen. Also wir haben mal über Heilung irgendwas gesprochen, dann bin ich mal auf ein Heilungsseminar gegangen, habe mir das mal alles angeguckt und angehört und gesagt, das ist zum Teil dann verstörend, zum Teil inspirierend, aber so wird gefördert. Man setzt sich mit der Sache auseinander oder man liest mal ein Buch über den prophetischen Dienst oder geht mal auf ein Seminar oder begibt sich mal irgendwo auf eine Leiterschaftskonferenz, wo vielleicht auch ein bisschen mehr ein apostolischer Wind weht und schaut, ob einen das voranbringt. Das ist so dieses Fördern und das ist das, was wir auch gerade machen, auch das Wiederholen und uns dazu ermutigen, dass wir uns damit auseinandersetzen. Das ist übrigens auch, ich weiß nicht, wer von euch schon mal jemandem das Lesen beigebracht hat. Wer hat schon mal jemandem das Lesen beigebracht? ja, sind doch einige, hauptsächlich Frauen dabei, aber hoffentlich auch ein paar Herren der Schöpfung. Da fördert man ja etwas, nicht unbedingt, weil man was gefunden hat, sondern weil man hofft, dass es irgendwann Klick macht und die Person lesen kann. Und ich fand es ganz witzig, also gerade jetzt bei einer unserer Töchter, als sie das Lesen gelernt hat, das war am Anfang immer Buchstaben, ein Buchstaben geraten, dann ein paar dazu erfunden und dann irgendein Wort geraten. Und ich dachte nur so, ob das was wird? Und dann wieder angefangen und gesagt, nee, du musst die Buchstaben, die kennen ja alle Buchstaben, aber du darfst nicht die Buchstaben raten und nichts erfinden. Und wieder das Gleiche und fünfmal hintereinander. Und jetzt, 1, 2, 3 Jahre später, fließendes Lesen. Schwierigste Texte. Warum? Da ist was gefördert worden, da ist was freigesetzt worden und da ist was sichtbar geworden, was reingelegt ist. Ja, wir sagen, da ist eine Intelligenz reingelegt, dass jemand lesen und schreiben lernen kann. Gott hat in uns auch Gaben reingelegt, die auch freigesetzt, gefördert und freigesetzt werden können und die auch gefördert und freigesetzt werden müssen. Und wenn wir so auf diese Frage kommen, was bedeutet es eigentlich, dass wir freigesetzt werden? Was bedeutet es, dass wir freigesetzt werden? Freisetzung hat sowas auch, dass jemand das Recht bekommt, das auch in der Öffentlichkeit zu tun. Wenn man das jetzt mal am Beispiel des Pastorendienstes nimmt, ich habe irgendwann so das von Gott den Berufungseindruck gehabt, du sollst Pastor werden, ja, das ist das Finden und andere haben gesagt, ja, das kannst du, das kann ich bestätigen und das Fördern ist dann tatsächlich das auch auf so eine Hochschule zu gehen, das zu studieren und so weiter und das Freisetzen ist aber dann, wenn die Gemeinde kommt und sagt, ja, wir berufen dich als Pastor. Also dann merkt man auch, da kommt eine Resonanz rein, dass auch Leute kommen und sagen, ja, du hast die Resonanz eines Hirten, du hast die Resonanz eines Evangelisten. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die sagte, ich bin so evangelistisch, ich sage den Leuten immer das Evangelium und dann sagen die immer, warum die nicht glauben. Und dann habe ich gefragt, dann ist da schon mal jemand mit in die Gemeinde gekommen? Sagt, nee. Ich dachte nur so, die hat irgendwie einen Wahnsinnsmut, aber überhaupt keine Wirkung. Ja, also ich habe ja nie erlebt, wie sie gesprochen hat. Aber Freisetzung bedeutet, dass dann tatsächlich auch etwas sichtbar wird. Ja, im Bild des Hausbaus gesprochen, wenn ein Maurer mauert, dann entsteht da auch eine Mauer und die ist auch gerade. Und wenn der Dachdecker das Dach deckt, dann haben wir am Ende auch ein Dach und nicht einen Fußboden. Das ist so dieses Freisetzen des Dienstes. Und ich möchte zum Abschluss auf ein Problem zukommen, das mir einige genannt haben. Nämlich, wenn es alles um Jesus geht, wir haben irgendwo ein Problem, das sind wir richtig mit Jesus verbunden? Sind wir als Gemeinde richtig mit Jesus verbunden? Bist du als Person richtig mit Jesus verbunden? Und die Gemeinde in Ephesus, wenn man das Schreiben datiert von Paulus, vielleicht irgendwo Mitte der 60er Jahre, die haben wir irgendwann nochmal Post gekriegt. Ja, diesmal vom Johannes, auch wieder im Auftrag von Jesus. Und das war nicht ganz so freundlich. Da sagt nämlich in Offenbarung 2 das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich kommen und deine Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Und in den Versen davor heißt es, dass Jesus sagt, das habe ich wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das ist die Kritik von Jesus an der Gemeinde in Ephesus. Ihr habt eure erste Liebe verlassen. Übrigens, ich habe neulich hier mit einem Martin gesprochen und ein paar Tage davor mit einem anderen Martin und beide haben, ohne dass ich sie gefragt habe, angefangen von dieser ersten Liebe zu sprechen. Und da dachte ich, man muss ja auch Prophetisches manchmal kapieren, auch wenn der andere das vielleicht gar nicht so losgeschickt hat, kommt es trotzdem bei mir dann so an zu sagen, was bedeutet das für uns, in diese erste Liebe zurückzukommen? Denkt manch einer, okay, verliebt, ich bin jetzt so lange verheiratet und das war so diese erste Phase, das ist vielleicht das mit den Schmetterlingen, wo man schlecht schlafen kann und sowas. Also man muss irgendwie versuchen, diese Symptome wieder zu kriegen und dann ist alles gut. Ich weiß, es gibt ja viele von uns, wenn wir diese Textstelle denken, denkt man, oh wei, wie kommt man da wieder hin? Und interessant war, dass einer von den beiden, mit denen ich sprach, sagte, die Schriftstelle bedeutet Doppelpunkt. Ja, komme zurück zur ersten Liebe, damit ist nicht das Gefühl gemeint, sondern die Person. Komme zurück zu Jesus. Und in dem Vers, den ich eben vorgelesen habe, heißt es auch, tut Buße, das heißt, kehrt um. Kommt zurück zu Jesus. Zurück zur ersten Liebe zu kommen, heißt zurückzukommen zu Jesus. Kommt zurück in den Kontakt zu Jesus. Wir haben einen Rasenmäher zu Hause und der ist vor ein paar Wochen kaputt gegangen. Ich habe ihn so richtig ins hohe Gras reingemäht und plötzlich war alles aus. Und ich habe Strom elektrisch wieder rein, wieder raus. Ging überhaupt nichts an, habe ich fürchterlich geärgert, das kann ich auch ganz gut. Und das war einer von dem Discounter, habe dann gegoogelt und im Internet, wenn die alle, was für ein Schrott hast du da gekauft. Und bin dann zu einem Outlet-Center, ich habe so ein schwäbisches Produkt gekauft und habe das zu Hause angeschlossen, es stottert und fährt auch nicht richtig. Und dann habe ich eine Hypothese gehabt, nämlich, wenn der Strom in Ordnung ist und wenn der Rasenmäher in Ordnung ist, könnte es daran liegen, dass das Stromkabel kaputt ist. Ich nehme meinen kaputten Rasenmäher vom Discounter, schließe ihn an, der geht einwandfrei. Ich hatte jetzt gerade mit dem neuen Rasenmäher für knapp 200 Euro schon 5 Meter gemäht, sodass man ihn nicht mehr zurückgeben kann und habe gedacht, da musst du mindestens noch ein Predigtbeispiel draus machen, dass sich das wenigstens irgendwie gelohnt hat. Und das Ding ist, wenn hier Jesus ist und hier ist der fünffältige Dienst, dann wird sich der nur entwickeln, wenn die Verbindung stimmt. Und wenn einer sagt, sorry Gott, bei mir ist beim fünffältigen Dienst was kaputt, dann sagt er, drücken Sie mal auf On und stecken Sie mal das Kabel in die Steckdose. Komm mal in die Verbindung zu Jesus. Und dieses ganze Ding mit dem Wachsen, Wachstum ist in der Bibel automatisch. Wir müssen kein Wachstum machen, Wachstum ist automatisch. Und warum erklärt uns Jesus den fünffältigen Dienst nicht? Weil er sagt, kommt einfach in Verbindung zu mir und dann kriegt er die Daten runtergeladen. Ja? Mein Computerhersteller erklärt mir ja auch nicht, was in den Downloads alles drin ist. Und er sagt, hey, du willst was machen, mach einfach diesen Download, lad diese App runter und dann läuft es. Komm in Verbindung zu Jesus, komm zu ihm und sage, hier bin ich. Ich möchte von dir neu lernen, was es heißt, als Christ zu leben. Ich möchte dir nachfolgen, ich möchte das neu machen. Und es ist gut, das immer wieder mal nachzujustieren und zu sagen, Herr Jesus, ich komme ganz neu zu dir und bin gespannt, was du in mir freisetzen wirst. Und hier heißt es, und tut die ersten Werke wieder. Gott wird in uns auch eine Bereitschaft zum Dienst freisetzen, zu sagen, ich werde mein Zeitpensum für den Dienst in der Gemeinde von 5 Minuten in der Woche auf 1 Stunde steigern. Oder von 1 Stunde vielleicht auf 3 Stunden. Hier geht es nicht darum, dass jemand plötzlich sagt, ich gehe in Vorruhestand und keine Ahnung. Aber dieses Ding ist auch enthalten, dass Jesus in uns etwas freisetzt, nämlich eine Bereitschaft zum Dienst. Und dann wird dieser Dienst anfangen, in uns zu wachsen. Und andere werden sagen, jetzt weiß ich, was du bist, weil jetzt fange ich an, dich in der Gemeinde zu sehen. Ich fange an zu erkennen, wer du bist. Und lass uns gemeinsam vorangehen. Amen.